Herzlich willkommen, Konstante Veränderung Folge 41. Links von mir sitzt
André, grüß euch.
Gegenüber von mir sitzt
Christian, hallo.
Und wie in der letzten Folge angekündigt, sitzt der Franz wieder bei uns. Herzlich willkommen, Franz.
Ja, danke, dass ich nochmal dabei sein darf.
Ja, ich bin der Daniel und lieber Franz, du hast ja in der letzten Folge darüber gesprochen, dass Betriebsratsein ein Geben und ein Nehmen ist. Und du hast, nachdem du in die Rolle gefunden hast, dir überlegt, wie kannst du der Betriebsrats-Community was geben?
Ja, absolut. Das war eine eben spannende Zeit damals, weil wir waren ja, wie schon das letzte Mal angemerkt, in Corona-Zeiten. Und das Erfahren, was so Betriebsratswesen bedeutet, was muss ich alles machen, war relativ schwierig, weil wir keine physischen Meetings hatten und auch wenig physische Meetings angeboten wurden. Und so sind wir Gott sei Dank relativ schnell. Auf der einen Seite hat sich eine gute IT-Betriebsrats-Community gebildet, die sich gut ausgetauscht hat. Und ich habe immer wieder überlegt, ich nehme viel mit dort, aber was kann ich als Microsoft anbieten? Oder was können wir als Microsoft anbieten? Und das hat sich sehr schnell die Frage beantwortet, weil immer, wenn ich in diesen Meetings war, kam, du bist ja bei Microsoft, wie macht's denn ihr das mit M365 Betriebsvereinbarung? Und was gibt's da für Punkte? Mhm. Und wie schaut das mit Teams aus und mit der Nutzung von dem Produkt? Und der Christian war auch ja einer der ersten, wie wir da begonnen haben zu sagen, ja, das ist eigentlich schon spannend, dass wir so viele Fragen bekommen. Und was könnte man da machen? Und da gab's parallel in Deutschland ein Format, das schon etwas länger war, das waren die sogenannten Betriebsrats-Roundtables, die auch organisiert waren von, sage ich einmal, betriebsratsnahen Funktionen, eben alles Vertriebsmitarbeiter oder Techniker mit Betriebsratshintergrund, meisten davon zumindest. Und das war eine erfolgreiche Geschichte, da haben wir ein paar Mal reingehört, glaube ich. Mhm. Dann haben wir die Verantwortlichen angesprochen, gesagt, wir würden sowas gerne mal in Österreich versuchen, weil wir glauben, wir können da was zurückgeben an die Community. Und das war schon wichtig, weil ich gesagt habe, ich habe so viel gelernt, aber ich würde auch gern was zurückgeben. Und dann haben wir begonnen und es freut mich, wenn ich da in die Runde schaue, dass eigentlich da so viele Personen am Tisch sitzen, die da schon aktiv beteiligt sind und waren und auch sehr viel geholfen haben, das Format in diese richtige Richtung zu bringen. Aber so sind wir drauf gekommen, dieses Zurückgeben und das hat mit M365 gestartet. Ja.
Wie kommt man zu einer Einladung zu den Infoveranstaltungen von dir?
Das ist eine gute Frage. Also am besten eben, die meisten Einladungen kommen über persönliche Kontakte, die, wenn ich Personen treffe auf den unterschiedlichen Veranstaltungen, Gewerkschaft, Arbeiterkammer, auch Microsoft-Veranstaltungen, kommen oft Leute zu mir, die sagen, hey, ich habe gehört, es gibt, oder ich erzähle es ihnen. Es gibt auch von uns Personen, die gerade jetzt in der Technik, im Vertrieb, die sagen, hey, ich kenne da Betriebsräte in anderen Unternehmen, die würden gerne mal, die haben davon gehört, würdest du das dazu nehmen? Also relativ simpler Prozess. Das heißt, entweder mich kontaktieren, weiß ich, was wir, ob wir vielleicht nochmal meine Kontaktdaten in die Shownotes geben können. Und dann schicken wir Einladungen. Also wir machen diese Roundtables so alle, ja, 3 bis 4 Monate, ja, ist so das Ziel, es zu bekommen. Und das Ziel ist aber auch jetzt nicht nur auch, dass wir wiederum frontal vortragen, sondern eigentlich auch, dass wir Community bilden und uns auch zumindest einmal im Jahr persönlich treffen, damit auch da wiederum Erfahrungen geteilt werden können. Also wir haben auch schon Gastsprecher gehabt, Betriebsräte, die ihre Erfahrungen mit unseren Produkten erzählt haben, ihre Herausforderungen, ihre Betriebsvereinbarung geteilt haben. Also das ist wirklich auch der Gedanke, hier geben und nehmen, ja.
Und auf LinkedIn postest du auch, wenn der Roundtable kommt, ja, genau. Das heißt, wenn man dich auf LinkedIn dazu fügt, dann
sieht man was nicht. Die poste ich. Es gibt auch eine Betriebsrats-Community im deutsch-österreichischen deutsch-österreichischen Raum, die gemeinsam gut gemacht ist. Der Hintergrund auch da, kann man das die LinkedIn-Gruppe reinposten. Auch das ist sehr formlos. Ich brauche nicht mal, glaube ich, einen Request stellen. Ich kann mich dort rein einmelden. Und dann sieht man, wenn unsere Veranstaltungen laufen, auch Veranstaltungen in Deutschland, oder wenn es Fragen gibt von anderen Betriebsräten und Betriebsrätinnen, das soll so ein sehr, sehr unformeller und leichter Zugang sein, eigentlich.
Ich glaube, das ist dann ja auch schon wieder ein Beispiel für dieses Geben und Nehmen. Weil einerseits teilst du oder teilen wir unsere Erfahrungen oder auch unseren Standpunkt. Mhm. Und für uns ist natürlich auch super spannend und interessant, die Überlegungen, die Fragestellungen, die Bedenken von anderen Unternehmen und von Betriebsräten aus anderen Unternehmen zu erfahren und die dann gegebenenfalls dann auch zu behandeln und mitzunehmen, mitnehmen zu können.
Ja, es ist immer so ein bisschen Realitätscheck, glaube ich. Also die teilnehmenden Betriebsrätinnen schauen quasi, wie geht's anderen, wie lösen die das. Auf der anderen Seite stellen sie aber auch uns Fragen und hinterfragen halt, okay, stimmt das, was mir da erzählt worden ist oder was ich gelesen habe, weil die Produkte entwickeln sich ja teilweise so schnell weiter, dass man teilweise noch Material findet, was ein bisschen outdated ist und nicht mehr Stand der Dinge. Das finde ich das super, eine super Plattform. Macht auch extrem Spaß. Also ja. Gibt es ja hybrid die Veranstaltung, vor allem die vor Ort, fand ich extrem toll. Du warst ja auch mal im Westen, oder?
Ja, wir waren im Westen, wir waren in Vorarlberg im Zuge einer Microsoft-Tour zum Thema Co-Pilot zum Beispiel. Wir haben dort ein Roundtable gebildet, eben auch mit Betriebsräten aus der Region, die vielleicht nicht nach Wien kommen, die sich noch nicht lokal getroffen haben. Das ist immer auch so eine schöne Geschichte, sowas entsteht auf der einen Seite. Und das ist auch nicht selbstverständlich, dass unsere Produktverantwortlichen sagen, ich bin in Vorarlberg, möchtest mitkommen, auch mit deinen Betriebsräten zu sprechen. Das ist, glaube ich, und das wird dann halt immer, man darf sich da jetzt nicht die großartige Luxusveranstaltung vorstellen. Das Ziel ist, sich auszutauschen, Bedenken zu melden und dann auch zu diskutieren. Wir haben auch nicht zu allen eine Lösung. Mhm. Und ich bin auch immer wieder happy, ganz einfach Betriebsvereinbarungen zum Beispiel von anderen Unternehmen zu sehen, weil da sind oft Ideen drin, wo man sagt, okay, das ist interessant, das hätten wir noch gar nicht angedacht. Oder eben auch Systeme zu sehen, wie so etwas aussehen kann. Also das ist, macht wirklich auch Spaß, diesen Austausch hier zu forcieren und dann auch wieder vielleicht den einen Betriebsrat mit einem anderen Betriebsrat zusammenzubringen, weil die aus der gleichen Branche sind oder in einer ähnlichen Stage sind, wie weit die mit der Produkteinführung von den Produkten sind. Und unser Vorteil, glaube ich, als Unternehmen ist, dass wir halt in so vielen Unternehmen in Österreich vertreten sind, dass jeder mit Microsoft auch was anfangen kann. Mhm. Das ist, glaube ich, sicher auch ein Vorteil und man findet einen großen gemeinsamen Nenner.
Wie empfiehlst du als Betriebsrat, sich so Themen wie ich gehe in die Cloud anzunähern? Mhm. Und wie macht ihr das in der Praxis als Betriebsrat? Weil ihr habt ja dieselbe Herausforderung wie Betriebsräte. Neue Features, neue Tools, ja, die Corp, das Headquarter will schnell einmal was ausprobieren.
Ja, das macht uns, glaube ich, auch authentisch. Vor allem, wir sind ja auch, ich meine, ihr seid jetzt, sage ich mal, Daniel und andere vor allem, ihr seid jetzt technisch, ihr könnt das erklären und auf den Kundennutzen runterbrechen. Christian und ich, wir sind uns jetzt nicht so technisch, glaube ich, aus der Seite her. Das heißt, wir überlegen uns genauso, uns trifft das als Betriebsrat, wie viele andere Betriebsräte in Österreich auch. Das heißt, wenn ein neues Thema, ein neues Produkt, eine neue Version rauskommt, müssen wir uns einmal überlegen, wie tun wir denn überhaupt, wie evaluieren wir denn überhaupt, ob dieses Produkt laut unserer Mitspracherechte im Unternehmen überhaupt einsetzbar ist. Werden alle Datenschutzthemen richtig behandelt? Welchen Zweck hat der Einsatz des Produktes? Wie werden Mitarbeiterdaten verarbeitet? Und auch, warum wollen wir das als Unternehmen? Ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen eine Unterscheidungsfrage, die können wir noch ein bisschen strenger oder noch ein bisschen mehr im Detail besprechen. Auch der Nutzen, wir überlegen uns schon immer, was bringt das Produkt nicht nur rein aus Datenrechtsschutzthema, sondern was hat der Mitarbeiter für einen Vorteil, was hat das Management für einen Vorteil, was hat das Unternehmen für einen Vorteil oder auch Nachteile. Und das ist einmal unser erster Ansatz. Und was, glaube ich, uns unterscheidet.
Das ist wieder, was ich in der vorigen Episode auch schon kurz angesprochen habe, dieses Vertreten der Interessen der Mitarbeiter und ihnen. Was bringt es an Mehrwert? Was sind gegebenenfalls die Kosten dafür im Bereich der Privacy- oder Datenschutzthemen? Also das ist immer ein Abwägen. Mhm. Aber immer mit dem Hintergedanken, im Interesse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ja Manager auch betroffen, genauso Mitarbeiterinnen.
Und ich glaube, was noch herausfordernd bei uns ist, dass wir halt eine große Anzahl dieser Anfragen bekommen. Also wie ich sage immer, wir haben ungefähr 100, mehr als 100 Requests pro Jahr im Schnitt, ja, wo eben neue Tools, neue Versionen ganz einfach hier uns zur Prüfung vorgelegt werden. Und das Wichtige war für uns, und da danke ich auch unserer IT oder Digital Abteilung, wie sie heißt, einen Prozess zu finden, dass wir so etwas standardmäßig relativ gleich immer behandeln können. Das heißt, wir haben uns einen Prozess ausgedacht, der auf der einen Seite für den, der das neue Produkt bei uns ins Unternehmen bringen möchte, das ist jetzt Microsoft selbst, das ist vielleicht der Third Party, das ist vielleicht die Abteilung, die ihre eigene Entwicklung gemacht hat. Also ihren Prozess ist der gleiche durch ein gewisses Formularwesen, das uns präsentiert wird und uns ermöglicht, als Betriebsräte zu evaluieren, was ist der Einsatzzweck? Sind diese ganzen Daten, die vorher genannt werden, werden die berücksichtigt? Werden die eingehalten? Und dadurch können wir schneller auch durch diese Requests gehen auf der einen Seite. Aber auch bei Nachfragen wissen wir immer, wo müssen wir hin? Wem können wir für Detailfragen hier implementieren? Und vielleicht auch ein bisschen Praxistipps, glaube ich, macht auch Sinn bei dieser Folge, wenn wir uns auf das Thema auch sehr stark fokussieren. Wir sind bei Microsoft Österreich im Augenblick 7 Betriebsrätinnen. Also Betriebsräte und Betriebsrätinnen. wir haben natürlich nicht alle sieben die Bandbreite, immer diese Produkte oder diese Anfragen zu behandeln. Das haben wir gemacht. Wir haben einen Datenschutz-IT-Ausschuss gegründet. Christian ist Teil davon. Ich bin Teil davon. Ein dritter Betriebsrat ist noch Teil davon. Wir schauen uns das alle 14 Tage an, haben das quasi Empowerment unseres Betriebsratsgremium selbstständig entscheiden zu können. Mhm. Außer es geht um große Fragen, KI, größere M365-Änderungen dann bringen oder Produkte, wo wir sagen, das ist vielleicht ein Thema, wo wir uns nicht so gut fühlen, diese dann quasi wiederum ins Gesamtgremium zurückzubringen und dann gesamt zu entscheiden, was tun wir mit dem Thema. Also dieses Tipp Nummer 1, was du konkret gefragt hast, Daniel, wie nehmen wir uns eben standardisiert gewisse, was ist unsere Richtlinie, haben wir uns als Gremium erarbeitet, was ist für uns wichtig als Gremium zu beurteilen, auch zu vertrauen, zum Beispiel, wenn dort GDPR wurde gecheckt durch den Privacy Officer, wenn das Hackerl bei uns da angehakt ist, dass wir nicht noch einmal von vorne beginnen, uns GDPR-Themen alle genau anzuschauen, sondern vielleicht eine Stichprobenartig zu probieren. Also wir versuchen den Prozess so zu nehmen, dass er für uns machbar ist und immer mit einer sehr starken Warum, was bringt's, was müssen wir machen, damit auch das Ergebnis rauskommt. Das sind so unsere drei Grundfragen, die wir uns immer wieder stellen. Ich glaube, Christian,
ich würde nur sagen, es ist ja dann dadurch, dass man zu dritt oder überhaupt im erweiterten Betriebsrat das betrachten, du hast immer verschiedene Perspektiven, die auf die zu freigebende Lösung draufschauen. Und das macht schon Sinn, ist Aufwand, aber einer, der sich lohnt.
Also ein Beispiel aus dem echten Leben, weil das haben wir ja gemeinsam gemacht. Ich war der Antragsteller, wenn man so will, ja. Das heißt, die Voice Recognition, also als wir das vor einem Jahr gelauncht haben oder eineinhalb, wo, also die Möglichkeit gibt es ja in Teams, dass die Teilnehmer in einem Raum erkannt werden und dann bei der Rezeption genau der Name der Mitarbeiterin steht, wer was gesagt hat, damit dann die Zusammenfassung auch sinnvoll und sinnstiftend auch dann entsteht. Und da ist unser Korb, hat das Feature kurz aufgedreht, dann haben sie festgestellt, also unsere Digital-Abteilung, die IT, dann haben sie gesagt, Österreich hat einen Betriebsrat, das müssen wir abdrehen, weil das personenbezogene Daten sind, das muss zuerst durch den Betriebsrat gehen. Dann haben sie es nach einer Woche abgedreht und wir haben dann entsprechend hier diesen Prozess durchgearbeitet, um die Freigabe vom Betriebsrat zu bekommen, diese Freigabe entsprechend dann bei Digital zu hinterlegen. Die Product Group musste auch gewisse Fragen beantworten. Mhm. Ich danke jedem für die Geduld. Es ist zwar ein Prozess, aber es ist ein Prozess, der Zeit dauert und gewisse Fragen entsprechend hier mehrfach schon in einer Schleife gemacht werden. Und dann ein paar Monate hat es tatsächlich gedauert. Es ist nicht so, dass das jetzt sozusagen bei uns alles innerhalb von quasi Next Finish durchläuft. Dann haben wir das Feature aktiviert bekommen und jetzt können wir es nutzen, weil das ein Opt-in-Feature ist, was für dich auch sehr wichtig war bei diesem speziellen Feature, entsprechend hier das Ganze durchzumachen. Aber nichtsdestotrotz, es ist durchaus ein guter Weg, um hier ein Ergebnis erahnen zu können oder zumindest ungefähr Rahmen haben zu können, wann eine Entscheidung dann tatsächlich dann durch die Gremien und IT und so weiter geht.
Und wir waren die erste Niederlassung mit Betriebsrat
für dieses Feature
freigeschaltet bekommen hat. Das heißt, unser Betriebsrat hat performt. Na, wir waren super happy, dass das gekommen ist, weil wir halt auch gern das selber verwenden, was wir zu unseren Kunden vorzeigen. Ja.
Vielleicht nur ganz kurz, falls sich jetzt irgendwer noch fragt, was genau ist das jetzt, das Feature? Ich meine, das kurz Voice Recognition. In einer Besprechung, in einem Raum, wird der Sprecher anhand der Stimme erkannt und mit Namen angezeigt und nicht
wenn
nur,
dass er eingeladen wurde. Das ist auch wichtig.
Und wenn er Opt-in ist in das Feature.
Natürlich, also beides. Er muss in dem hineingeladen worden sein und diese Person muss auch das erlaubt haben, dass seine oder ihre Stimme erkannt wird.
Dann eben nicht mehr Executive Lounge spricht, sondern
Genau. Das heißt, wenn wir zwei in einem Raum sitzen und wir sind nicht einer Meinung, du sagst, das ist weiß und ich sage, das ist schwarz, dann ist es keine senile Persönlichkeit, sondern das ist tatsächlich zwei Personen haben das gesprochen. Man kann das Feature in einer abgeschwächten Konfiguration aktivieren, wo nicht die Person erkannt
Sprecher
wird,
ABC,
sondern Sprecher 1, Sprecher 2, Sprecher 3. Kann man auch machen, wenn man das möchte. Dann ist trotzdem klar, dass zwei Personen sich nicht einig waren oder einig waren. Nichtsdestotrotz, bei uns ist das aktiviert, dass die Person tatsächlich transkribiert wird, dass die Person aus dem Raum XY gesagt hat.
Das ist aus meiner Sicht, um jetzt vielleicht meine persönliche Perspektive noch wieder zu sagen, ein Feature, wo der Mehrwert deutlich größer ist als etwaige Bedenken, was Datenschutz betrifft und die Möglichkeit mit Opt-in sowieso dann das
ganz Recht. Genau. Genau. Ich glaube, das ist der springende Punkt. Ja. Ja.
Und ich glaube, das ist auch der spannende, ich sage immer, wir haben eine spannende Rolle als gerade als Microsoft-Betrieb. So, das sind auf der einen Seite natürlich, das sind unsere Produkte, die wir beurteilen, die vielleicht teilweise auch eine Signalwirkung dann am Markt haben können. Mhm. Und auf der anderen Seite sind wir aber auch eben Enabler, die, und wir haben eine Pflicht als Betriebsrat, das auch zu prüfen. Also ich kann es nicht durchwinken als Betriebsrat, also auch als Microsoft-Betriebsrat nicht, weil es ist unsere rechtliche Verpflichtung. Ja, und ich glaube, das muss klar sein. Also das betone ich auch bei all unseren Teilen unserer Erfahrung, diese zwiespaltige Geschichte. Also wir haben quasi seiner Seite verkaufen, aber auf der anderen Seite sehen wir uns schon als Betriebsrat sehr stark in der Verantwortung, das korrekt zu machen. Und das Gleiche gilt auch, wie du gesagt hast, wir waren der Erste aus den Betriebsratsländern. Wir schauen uns natürlich schon auch oder hören uns auch gerne an, was sagen unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Da war ein großer Wunsch, das Feature zu enablen. Wie schaffen wir es, dass wir das aber so machen, dass jetzt keiner sich dazu gezwungen fühlt? Das war die Opt-in-Option. Und wie das bekannt wurde, dass das möglich ist, dann kann der Mitarbeiter freiwillig wählen. Man muss ihm natürlich auch sagen, was hat das für Implikationen? Deine Sprache ist gespeichert, was auch immer. Aber er hat die Wahl. Und wir sind auch so als Betriebsrat, muss man schon auch sagen, wir wissen, unsere Mitarbeiter sind alle empowered, eigene Entscheidungen zu treffen. Das traue ich einem Mitarbeiter der Microsoft schon zu, ganz einfach entscheiden zu können, ist es jetzt gut oder schlecht. Das ist vielleicht ihnen nicht jetzt abwertend zu sagen, aber wenn ich jetzt in einem großen Produktionsunternehmen in einer Fabrikshalle stehe und der Mitarbeiter hat überhaupt keine Ahnung über Technik, was das bedeutet zum Beispiel, wenn ich das freischalte, ist eine andere Geschichte. Aber für uns ist das der Weg, und Opt-in ist in vielen Bereichen immer ein guter Weg für uns zu sagen, die nicht möchten oder wollen, die können das abschalten, die was benötigen und das benötigen viele bei uns, weil es eben einen Produktivitätsgewinn bringt, die haben die Möglichkeit, das dann zu freischalten. Das ist so auch ein Anspruch zu dieser Geschichte.
Ihr habt ja eine sehr, wie sagt man das, sehr gute Lösung gefunden, was die Betriebsvereinbarung für M365 angeht. Mhm. Kannst du dir ein bisschen skizzieren, Franz, wie die ausschaut?
Genau, das ist also dieser modulare Approach, den wir auch bei der M365 Betriebsvereinbarung durchbezogen haben, indem wir sagen, wir machen keine M365 Betriebsvereinbarung im klassischen Sinn, sondern wir arbeiten mit einer Grunddatenschutz-BV am Ende des Tages, die wir dann eben, in der wir einen Prozess beschreiben, um neue Funktionsweisen von M365 freizugeben, sagen wir immer, oder zu erlauben. Warum ist das wichtig? Das ist die Erfahrung, die wir auch aus anderen Unternehmen mitgenommen haben. Es gibt durchaus Unternehmen, die wollen eine einzige monolithische M365-BV schaffen. Die ist in großen Stile zu scheitern verurteilt, weil sich das Produkt, Gott sei Dank, sage ich immer, auch aus unserer Sicht, sich so stark ändern, dass das, was ist, wenn ich es zu Papier bringe, am Ende des Tages, das, was da draufsteht, sich schon wieder verändert hat.
Ja, es und ist nicht nur stark, sondern auch schnell verändert.
Genau, schnell verändert. Und was dort passiert ist, dass die, sobald die unterschrieben wird, kann ich eigentlich mit der nächsten anfangen, weil es hat sich wieder
schon wieder alt, oder
abgelegen. Deswegen haben wir diesen modularen Approach geführt, wo wir wirklich nur neue Module bekommen, wenn was Neues kommt. Oder bestimmte Kriterien, wenn sich zum Beispiel Themen verändern, die so einen starken Einfluss haben, dass wir es neu beurteilen möchten. Zum Beispiel, das ist eine bisschen fiktive Geschichte, es kommt bei Viva Insights Manager eine neue View, würde rauskommen, wo zum Beispiel jetzt oft Personen runtergebrochen werden könnte, was es nicht
man
gibt.
Man kann es nicht.
Ja, genau, man kann es nicht, möchte keine Gerüchte streuen, nur hypothetisches Beispiel.
Kommt auch nicht zu spät.
Das wäre ein Feature, wo ich sage, das würden wir Viva Insights Zustimmung noch einmal evaluieren, um zu sagen, das würden wir uns genau anschauen wollen, was da passiert. Also solche großen Dinge. Ich muss aber nicht für jedes Mal eine Gesamtbetrachtung machen, sondern ich gehe auf das Modul runter. Und das ist das, was wir zeigen, auch in unseren Workshops oft oder wenn Fragen kommen. Wir sharen auch sehr gerne unsere Betriebsvereinbarung. Ist auch nicht so, dass wir das jetzt voll geheim halten. Ich denke, das ist wichtig. Das funktioniert gut bei uns. Vielleicht nicht für alle Unternehmen, für uns funktioniert es gut. Und wir haben aber mittlerweile auch, und das freut mich auch, gute Practices von anderen Unternehmen, die das ein bisschen anders gelöst haben, vielleicht mit einer bisschen ausführlicheren M365-Beschreibung und dann auch in die Module gehen. Auch das kann man mittlerweile sharen. Wir haben ein super Netzwerk. Wenn irgendwer kommt und sagt, du, ich hätte das gern so und so, kann ich sagen, du geh mal zum Betriebsrat von der Firma XY. Der hat das in diesem Sinne gelöst. Frag immer mal, ob die für dich passt, weil unsere ist vielleicht zu innovativ für dich. Ja, der möchte vielleicht eine andere Sicherheit haben. Also das ist das, was wir bei M365 gemacht haben. Dieser modulare Approach, Christian, du warst da auch sehr stark beteiligt. Und das wirkt für uns sehr gut, weil wir genauso sehr frühzeitig auch immer wieder von unserem Unternehmen informiert werden, was Neues kommt, und mit diesen Formularen, die dahinter stecken, können wir da sehr, sehr gut arbeiten. Ja.
Steht in der Betriebsvereinbarung drinnen, dass die Arbeitgeber eine Informationspflicht haben?
Es steht eigentlich, glaube ich, dezidiert, müsste ich jetzt nachschauen, gute Frage, nicht drinnen, aber wir wissen es mittlerweile sehr gut. Also das ist das, was ich, und jeder, der jetzt in einem Konzern arbeitet, kennt das Thema. Viele IT-Abteilungen, Business-Abteilungen sind sich nicht bewusst, dass eben diese Genehmigungspflicht, Prüfungspflicht da ist. Und deswegen funktioniert in vielen Unternehmen, was wir heute selbstverständlich sehen, dass wir halt kontinuierlich Requests bekommen zur Zustimmung oder Ablehnung, ist in vielen Unternehmen nicht denkbar, weil die Zentralen, die oft in Amerika oder wo auch immer sind, also gerade wenn die außereuropäisch sind, die denken nicht dran, ihren Betriebsrat zu fragen und die Zustimmung zu erbitten. Und das haben wir Gott sei Dank geschafft. Und deswegen brauchen wir den Passus jetzt nicht mehr dezidiert in der BV, weil unsere Abteilungen Gott sei Dank so gut gebrieft sind, dass das eigentlich zu, ich sage einmal, über 90% automatisch bei uns landet. Und wenn es nicht landet, haben wir ein so gutes Netzwerk durch unsere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die sagen, hey du, ich habe da ein Tool, das habe ich noch nie gehört oder noch nie gesehen, oder ich habe jetzt einmal nachgeschaut in unserem Verzeichnis, habt ihr das schon mal gesehen?
So, ich weiß, was du ansprichst. Ja, ja. Okay. Aber das beantwortet auch die Frage, ihr weist Tools zurück. Also man liest ja immer wieder, das heißt,
durchaus,
wir ziehen das einmal zurück, es wird begutachtet.
Genau. Und das,
also intern zurückziehen.
Ja, ja, also jetzt... Kann ja auch ein Third-Party-Tool sein, ja, was wir einsetzen wollen.
Das kann auch passieren, dass wir dann sagen, okay, wir haben da noch Rückfragen oder wir wollen gerne eine Demo von dem und Fragen an den Antragsteller stellen. Es gibt Unklarheiten, also es gibt mehr als nur Schwarz und Weiß.
Ja, und wir synchronisieren oft, und das ist auch toll, nach dieser Prozess ist jetzt nicht nur Österreich-spezifisch, sondern wird bei allen Betriebsratsländern in Europa gemacht. Das heißt, wir haben da auch ein super Netzwerk, wenn ich sehe, hat einmal Deutschland hat abgelehnt, Niederlande hat abgelehnt, dann frage ich schon einmal, warum? Was ist da bei euch der Grund? Und manchmal sind wir anderer Meinung, also da haben wir einen anderen Zugang. Manchmal sagen wir, ah ja, das ist ein interessanter Aspekt, hatten wir vielleicht nicht am Radar. Schauen wir uns Unternehmeraspekt an. Und gesagt, und wir weisen durchaus zurück, fragen nach Änderungen. Und was aber auch mittlerweile gut ist, am Beginn, ich glaube, die ersten zwei Male oder drei Male, wo das passiert ist, kam dann von Amerika, ja, aber wer sind denn die überhaupt, dass sie das zurückweisen können? Und wenn es ein Microsoft-Produkt vielleicht betroffen hat, und da gab es meistens Detailpunkte, dann kam aber sofort das Produkt, immer gesagt, ja, aber was war denn das Thema? Ja. Warum habt ihr das zurückgewiesen? Aber warte mal, wenn ihr das zurückweist, dann ist es vielleicht ein anderes Land in Europa, ein anderer Kunde, genau das gleiche Problem. Und auch so ist aus dieser zuerst einmal erstaunlichen Rückfrage, warum macht das der Microsoft-Betriebsrat, ein konstruktiver Dialog mit unseren Produktteams entstanden. Und das können wir dann vielleicht noch in Richtung KI ein bisschen stärker noch betrachten. Aber dieser konstruktive Dialog besteht darin zu fragen, aha, ihr habt diesen Grund, das ist vielleicht wirklich ein Punkt in Europa, da müssen wir das Produkt vielleicht adaptieren. Und ich glaube, das ist wiederum der Mehrwert dann auch für andere Unternehmen, andere Betriebsräte in Unternehmen, damit sie da vielleicht nicht die gleiche Rückmeldung geben müssen. Also das hat durchaus ein Win-Win auch für die Produktentwicklung. Und das ist für uns eine sehr privilegierte Position in der Microsoft als Betriebsrat, so etwas, so einen Dialog führen zu können. Das kann ein Betriebsrat eines Unternehmens in Österreich eigentlich im Regelfall nicht führen.
Ja, das ist ja enorm, wie ich das erste Mal gehört habe, nämlich aus dem Sinne heraus, dass wir ja Produkte oft schon frühzeitig bekommen, bevor sie Go-to-Market machen oder Features. Und früher war es immer so, man hat halt gesehen, ah ja, da wurde ein Ticket aufgemacht, wir bitten um Änderung, weil Betriebsrat von riesiger Firma in Deutschland sagt, wenn es das Feature nicht gibt, werden wir das nicht ausrollen. Und da war das Produkt aber schon am Markt, und jetzt kommt hier quasi schon ein Zyklus dazu, der manchmal vor Go-to-Market ist, das heißt, es ist ein riesiger Mehrwert entstanden. Also das sind so oft so Kleinigkeiten, die du wahrscheinlich auch selbst nicht bedacht hast, dass ihr den Betriebsrat gegründet habt.
Absolut.
Dass ihr ja einen riesigen Footprint habt, auch außerhalb der Microsoft, weil du ja gesprochen hast, was wird der Legacy sein innerhalb der Microsoft, sondern ihr ja auch Wert außerhalb der Microsoft für alle Kunden da draußen schafft und für alle Mitarbeiterinnen da draußen, die irgendwo angestellt sind und dieses Produkt verwenden.
Mhm. Absolut.
Und das ist auch passiert, also oft announcen wir ein Produkt und das schicken wir in die Preview. Es gibt geschlossene Previews und oft gibt es Public Previews, wenn es ein bisschen schon fortgeschritten ist. Und tatsächlich hat es schon einige Male die Änderungen gegeben aufgrund von Betriebsrat-Feedback, intern als auch extern, die während der Preview noch passiert sind, dass ein Schalter dazugekommen ist oder ein Hackerl oder eine Checkbox oder eine Option, die dann im General Availability Produktstatus dann tatsächlich implementiert wurde, weil während der Preview das Feedback von unterschiedlichsten Betriebsrat oder betriebsnahen Organisation gekommen ist.
Jetzt sind wir fast in der letzten Folge ohne das Wort KI und künstliche Intelligenz und Copilot, bis auf die Zusammenfassung, die
Transkription gekommen. Wir haben jetzt diese Folge aufgespart.
Genau. Franz, du hast ja, hältst Vorträge dazu, auch für die Arbeiterkammer. Mhm. Und das ist ein Thema, das euch beschäftigt hat, aber auch unsere Kunden beschäftigt und das uns noch länger beschäftigen wird. Wie habt ihr probiert, diesen Elefanten eigentlich zu essen? Weil das ist ja viel, was da auf einmal kam.
Das war sehr viel und sehr frühzeitig, Gott sei Dank. Also das war, glaube ich, das ist ein Learning und ich kombiniere ganz kurz noch einmal mit dem, was wir zuerst gesagt haben, mit dieser frühzeitigen Einbindung des Betriebsrats. Das ist nicht nur, was wir in der Microsoft, glaube ich, als Best Practice hernehmen sollten, sondern das war eine Best Practice, die ich in allen Unternehmen empfehlen würde, den Betriebsrat nicht erst am Schluss zum Abhackern nehmen, um zu sagen, ist jetzt prüfen, ob das auch das, was wir uns da jetzt da jahrelang überlegt haben, auch wirklich einsetzbar ist, sondern sehr früh in die Loop zu nehmen und zu sagen, nehmen wir den Betriebsrat als Sparringpartner mit in einer Projektdefinitionsphase, um dem seine Meinung und Bedenken schon vorher zu hören, damit wir schon berücksichtigen können. Und genau, und jetzt komme ich wieder auf das KI-Thema, ist sehr gut bei uns passiert, wie wir das erste Mal vom Thema Copilot gesprochen haben. Copilot, Einführung bei der Microsoft, ist sehr frühzeitig natürlich passiert. Wir haben intern einen sehr frühzeitigen Ring gehabt. Ring, das heißt eben eine Möglichkeit, das Produkt zu testen. Und wir waren als Betriebsrätinnen, glaube ich, im allerersten dabei, wo viele, also der andere vielleicht nicht, aber viele unserer Vertriebsmitarbeiterinnen,
Handvoll haben das dann den Zugang gehabt,
inklusive Betriebsrat, der Rest nicht. Und das war genau für uns der Anstoß, zu sagen, oh, da kommt was Großes auf uns zu. Und das bedeutet aber für jedes Betriebsratsgremium, und auch da sage ich wieder eine Practice, die man machen kann, einmal zuerst, was haben wir denn überhaupt für eine Position dazu? Was bringt denn KI? Was ist KI? Mhm. Was bringt KI? Wo geht die Reise hin? Und wir haben, ich sage immer, ein Retreat dazu verwendet, also eines unserer Strategie-Meetings, das wir regelmäßig abhalten als Betriebsrat, mal zu sagen, wie ist denn unsere Position als Betriebsrat dazu? Und da gab es verschiedene Perspektiven, die eingebracht wurden. Es gab Leute aus dem Gremium, die haben sich vorgelesen, eingelesen, haben Dokumente eingekippt, haben das vorgetragen. Wir haben darüber diskutiert, wie schaut einmal das Thema KI aus? Und haben da mal unsere Meinung zu sagen, ja, wir glauben als Betriebsrat, KI wird ein arbeitsverändertes Thema werden. Wir müssen schauen, und das ist jetzt unsere Position als Enabler, wir müssen versuchen, dieses Thema eher früher im Unternehmen zu haben als zu spät, weil es wird die Arbeitswelt verändern. Und ich habe lieber Mitarbeiterinnen, die frühzeitig sich damit beschäftigen können, frühzeitig ausprobieren können, als dass ich versuche, alles zu bremsen, bis wir jedes kleinste Detail wissen, was für einen Impact kommen wird. Weil ich glaube, wenn wir hier zu spät reagieren und unsere Mitarbeiterinnen nicht sich mit diesem Thema auseinandersetzen können, werden wir als Unternehmer am Markt ein Problem haben. Das war unsere Meinung und das hat sich durch Dialoge im Betriebsrat, Dialoge mit Mitarbeiterinnen, auch externe Impulse von Leuten, die sich mit dem Thema auskennen, uns dazu gebracht. Also das muss einmal, glaube ich, für Betriebsratsgremium essentiell, sich damit auseinanderzusetzen. Und wer es noch nicht gemacht hat, glaube ich, the time is now. Mhm. Und das hat uns eben frühzeitig dann auch in die Situation gebracht, zu sagen, ja, was macht man jetzt mit dem Copilot-Thema? Wir wissen nicht, in welche Richtung es geht. Wenn wir jetzt anfangen, zu KI eine Betriebsvereinbarung zu basteln, das dauert mindestens ein paar Monate. Ich erzähle es dann vielleicht nachher, wie lange es dann wirklich bei uns gedauert haben. Aber wir überlegen uns, was können wir tun, eine auf der einen Seite den Mitarbeiterinnen Sicherheit zu geben, der Betriebsrat ist auf dem Thema drauf und schaut sich das an. Und auf der anderen Seite kann ich aber als Mitarbeiter schon einmal das Thema ausprobieren. Mhm. Und da hat sich bei uns entwickelt das sogenannte Modell der Duldungsvereinbarung. Mhm. Das heißt, wir haben eigentlich mit dem, auch Gott sei Dank in Abgleich mit Europa, mit anderen europäischen Betriebsräten, uns überlegt zu sagen, wir kennen nicht alle Aspekte, wir glauben, es kommt ein großes Ding auf uns zu, wir vereinbaren mit den Unternehmen, das Produkt in dem Fall KI einzusetzen und auszurollen, aber mit der Option, wenn wir merken, und das sind sehr kritische Themen, die für uns auch immer wichtig sind, es passiert Leistungs- und Verhaltenskontrolle oder Leistungs- oder Verhaltenskontrolle, haben wir jederzeit die Möglichkeit, dieses Ausrollen, das Deployment zu stoppen oder zurückzuziehen, solange das quasi nicht behoben ist. Und das war eigentlich der Deal in dem Fall mit den Unternehmen, nicht zu sagen, wir machen Betriebsvereinbarung, sondern machen diese Duldungsvereinbarung. Und sobald wir irgendwas bemerken würden, was nicht in die richtige Richtung läuft, ziehen wir es zurück, was wir Gott sei Dank nicht nutzen mussten. Aber das war uns ganz wichtig. Und so sind wir frühzeitig eigentlich in diesen Testrings gewesen. Wir, alle Mitarbeiterinnen, Vertriebsleute, Techniker konnten ausprobieren. Wir haben als Betriebsrat ein Auge drauf gehabt, wir haben die Feedbackschleife gehabt und hatten auch einen super Dialog mit ihnen, auch hier mit den Produktteams, Feedback zu geben, wenn wir Dinge erkannt haben, die vielleicht nicht so sein sollten, wie sie sein. Und als Betriebsrat, wir haben frühzeitig Szenarien entwickelt, wo wir als Betriebsrat eigentlich schon diese Vorteile der KI nutzen konnten, uns als Betriebsrat entweder produktiver zu machen oder auch eine bessere Serviceleistung bieten zu können. Und das war eigentlich der spannende Weg. Und diesen Weg erzähle ich gerne, weil, wie gesagt, ich sage auch wahrscheinlich heute haben wir noch einen Vorsprung von 6 bis 12 Monaten gegenüber Unternehmen, die noch nicht so weit sind. Und ich glaube, dass man da, der Zug ist noch nicht abgefahren. Ich kann jetzt aufspringen und erzählen das aus unserer Perspektive und hoffe, dass die Betriebsratsgremien, HRs, ITs dieser Welt oder der Unternehmen ihre eigene Story daraus machen können. Ja.
Wie ist aus deiner Sicht das Sentiment da draußen bei Betriebsratskörperschaften? Also wie nehmen die das Thema auf? Was kriegst du so mit in den Workshops, was du so als Feedback kriegst?
Super spannend, super breit. Also ich kann da jetzt wirklich teilweise wörtlich zitieren von, wenn Leute zu uns in den Vorträgen kommen, I've been down, das ganz einfach mein Leben lang zu verhindern, weil ich glaube, das geht komplett in die falsche Richtung, bis zu, ich hätte es gern, aber weiß nicht wie, weil ich dieselbe Meinung, wir wollen unsere Mitarbeiterinnen enablen und die ganze Welle dazwischen. Viele hängen sich noch auf in Bereichen, wo, naja, ich habe das selber ausprobiert, das hat nicht so gut funktioniert oder manchmal kommt halt ein Blödsinn aus und dann werden halt die Rechenbeispiele vorgeführt, wo vielleicht noch bei KI ein Thema ist. Aber viele Betriebsratsgremien erkennen den Need, dass da was Großes auf uns zurollt. Und ich sage, die sind auch, mit denen kann man auch sehr gut in eine Diskussion zu kommen. Und wenn eine ganz harte Meinung ist, zu sagen, ich brauche das gar nicht, dann muss man das auch respektieren. Aber da hilft es wahrscheinlich auch nicht, wenn wir von unserer Seite das Richtige bringen. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass sich Betriebsräte praktisch mit dem Thema auseinandersetzen, nicht nur in der Theorie. Das ist das, was ich manchmal leider bei vielen Schulungen sehe, dass erklärt wird, wie Algorithmen funktionieren und wie das statistische Modell dahinter ist. Aber wir haben die besten Feedbacks bekommen in dem wirklich, ich probiere das mal aus, ich probiere ein Szenario aus. Und André, ich erinnere mich an letzte Woche auf eine Veranstaltung mit der GPA, wo wir Betriebsräte hatten. Und ich hatte in meiner Gruppe ein super Beispiel, nämlich eines Betriebsrats, der am Beginn der Session nicht einmal wusste, wo er Copilot oder ChatGPT, wir sind da auch, sage ich mal, sehr neutral in der, was die Leute verwenden, der wusste nicht mal, wo man es aufruft. Und das haben wir ihm gezeigt und am Ende ist er aus einem 1,5 Stunden Workshop rausgegangen mit seiner Ansprache für die Lehrlinge und für die Jubilare für eine Veranstaltung nächste Woche, die er sich über KI schreiben hat lassen mit seinem Input. Und das war für mich ein Beispiel, wo ich sage, wow, in 1,5 Stunden hat sich von einer Geschichte erzählt, so, habe ich noch nie probiert, brauche ich nicht, bis zu, wow, warum habe ich das noch nicht installiert auf meinem Rechner? Mhm. Ja? Und das ist ein super Beispiel. Und dann muss man halt wirklich genau diskutieren, die Good, the Bad, der was immer ich mir überlegen kann, aber die in der Diskussion lernt man nicht durch Passivität, glaube ich, ist da der falsche Ansatz. Mhm. Komplette Ablehnung ist, glaube ich, auch all along ein Problem, weil ich sage immer, es wird uns wahrscheinlich ein anderes Unternehmen, also nicht uns, aber es wird ein Unternehmen schneller sein mit der Technologie und wir haben so einen schönen Spruch, nicht KI vernichtet Arbeitsplätze, sondern Menschen mit KI werden,
die wissen, wie es zu nutzen ist,
werden vielleicht dann andere Arbeitsplätze gefährdet. Also das ist, glaube ich, der Punkt. Und ich muss mir aber ganz, ganz wichtig noch einmal als Betriebsrat meine Position erarbeiten. Und das gibt es nur, indem ich mich mit dem Thema beschäftige.
Ja, dazu sage ich immer dazu, der Benutzer ist wie Wasser, der findet seinen Weg. Ja, wenn ich ihm als Unternehmen nicht zur Verfügung stehe, dann wird das in Consumer Tools machen.
Ja.
Und Consumer Tools, die leben von Daten und die ist, also gratis gibt es nichts auf der Welt. Wenn ich etwas gratis irgendwo prompten kann, dann kann ich davon ausgehen, dass ich zumindest die Werbung dazu geschalten bekomme, wenn nicht noch mehr.
Also ein super Aspekt und auch der rechtliche. Also ich habe lieber ein kontrolliertes KI-Umfeld, Correct. Wo ich weiß, ich kann eben, meine Daten werden nicht benutzt, um damit zu lernen außerhalb. Aber damit schütze ich auch als Betriebsrat meine Mitarbeiterinnen, weil ich kann nichts falsch machen. Wenn dann was rausgeht, dann hat wahrscheinlich die IT falsch konfiguriert. Dann ist es aber nicht mehr das Thema des Mitarbeiters oder Mitarbeiterinnen. Und das ist, glaube ich, auch manchmal zu überlegen, bei diesen Ablehnehaltungen, wenn ich sage, ich erlaube das nicht, den Einsatz, die Mitarbeiter finden ihren Weg und wer auf seinem Handy ein bisschen unterwegs ist in sozialen Medien, Ich weiß nicht, wie viel gratis Tonaufzeichnungstools ich schon bekommen habe mit KI-Transkription. Jetzt kann ich immer wieder sagen, ja, aber was passiert mit den Aufnahmen und wo landen die? Aber das habe ich lieber in mein Unternehmen abgelegt, sicher mit Zugriffsrechten, als dass es irgendwo auf einem Server in irgendein Land liegt. Also das, glaube ich, das muss ich immer wieder beachten. Ich kann es nicht verhindern, aber ich kann es, glaube ich, als Betriebsrat so regeln, und das ist, glaube ich, auch der Sinn dieser Geschichte, dass es im Sinne der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ist und ihm dementsprechend quasi empower und nicht irgendwie etwas verhindern muss, weil, wie du gesagt hast, er findet seinen Weg, wenn ich es nicht zur Verfügung stelle. Und gab es so, wie soll man sagen, oder generationsverändernden Tools, die wirklich einen riesen Unterschied in der Produktivität machen, einen riesen Unterschied machen, wie ich meine Zeit verbringen kann. Und da muss ich auch eher schauen, und das ist das Ziel auch, gehe ich auf unsere Betriebsvereinbarung vielleicht dann noch nachher ein, genauer, ich habe lieber eine demokratische Verbreitung der KI, dass nämlich jeder den Zugang hat zur KI, als nur eine kleine Gruppe zum Beispiel. Also das wäre mal wichtiger, als Betriebsrat zu sagen, mir ist es wichtig, dass alle meine Mitarbeiterinnen diese Dinge einsetzen können, nicht nur ein kleiner Teil, weil sonst bilden sich so Wissenseliten. Das möchte ich zum Beispiel auch nicht haben. Also das sind so Überlegungen, aber da muss ich mich ein bisschen mit dem Thema beschäftigen, um sowas auch erkennen zu können. Ja.
Ich würde noch sagen, auf deine Frage eingangs, wie ist das Sentiment so allgemein, jetzt eine klassische Frage mit It depends beantworten. Zum Beispiel die It depends on the Branche des Unternehmens.
Wie ist das eher Branchen, meinst du, spezifisch oder?
Mitunter, ja, natürlich. Also die, okay. Ein produzierender Betrieb oder verarbeitender Betrieb hat vielleicht weniger Berührungspunkte in der ersten Idee und dementsprechend anderes Sentiment als wissensverarbeitender Betrieb.
Ja, ja, das mag schon sein, aber siehst du tatsächlich diese Patterns? Das war die Frage, oder?
Also, ich glaube halt, ich wollte mal generell wissen, ob der Franz sagt, ja, eigentlich, wir in Österreich, wir sind halt sehr pessimistisch und da sind 90% Pessimisten, gehen als Optimisten raus, aber es hat so geklungen, als ob es alle Spektren gibt, dass er das nicht in Anschub. Ja.
Und ich muss auch ehrlich sagen, meine Erfahrung zeigt mir, dass es auch nicht branchenspezifisch, also ich kann die Branchenspezifität nicht erkennen. Es gibt natürlich mehr Anwendungsfälle für die eine oder andere, aber, ja, klar, das ist, aber ich habe Querbranche auch wirklich halt Sozialbereich zum Beispiel. Da gibt's, denkt man nicht sofort an einen Einsatz von KI, außer einen Pflegerobotern oder so. Aber es gibt da durchaus auch Betriebsratsgremien, Leute, die ihre Anwendungsszenarien finden, in Mitarbeiterkommunikation, Pflegeberichte verfassen, und andere sehen eben gar nicht den Need und sagen, um Gottes Willen, na, das ist noch ein zusätzlicher Aufwand für meine Pflegekräfte und so weiter. Also das ist echt man kann es nicht verallgemeinern, das würde ich sagen, und ich könnte es auch nicht branchenmäßig runterbrechen und sagen, dass da Branchen mehr oder weniger Widerstand, das ist wirklich Personen, Mindset, Trust-Level im Unternehmen, also das sind für mich die Aspekte, die ich ganz einfach sehe in den Unterhaltungen. Ne?
Und wie gesagt, wir sind in Österreich ein Multikulti-Land und wir sind umgeben von unterschiedlichen Sprachen. Also, und das merke ich immer wieder, auch sei es privat oder im Kundenumfeld. Und die Leute verwenden KI, um einfach miteinander zu kommunizieren. Ja. Weil auch wenn das der Mensch bei der Maschine ist, ich will ihm dem erklären, und seine Muttersprache ist vielleicht nicht Deutsch und meine Muttersprache ist nicht seine Muttersprache, und somit werden wir auch zum Teil auf KI sozusagen umsteigen, um einfach ein Foto von etwas Handgeschriebenem zu machen, um das zu verstehen, was dieser Mensch entsprechend hier sozusagen hier mitteilen möchte. Und das kann genauso ein internes quasi Thema sein. Und also ich erwarte da in den nächsten Monaten eigentlich da extrem viel auf dem Markt, weil du sagst auch, jetzt auf Android-Geräten kann man ja auch mittlerweile in einigen Sprachen, nicht vielen, aber trotzdem, ich habe es noch nicht ausprobiert, ich habe das Feature nur vor kurzem entdeckt, dass ich einen Telefonanruf machen kann und sagen kann, wir sprechen unterschiedliche Sprachen. Also das hat jetzt auf dem Android-Gerät von mir, hat das Feature jetzt mit dem vorletzten Update, glaube ich, installiert. Es sind noch ein paar Sprachen, aber nicht trotzdem. Also was das für Möglichkeiten dann bietet, vor allem in unserem geografischen Raum, also ich bin da begeistert.
Mhm. Adoption und Change Management. Mhm. Was ist eure Sicht der Dinge, was Adoption und Change Management angeht, wenn man solche Tools einführt, egal jetzt ob jetzt Microsoft D365 als Cloud, wie auch künstliche Intelligenz?
Also ein wichtiger Teil, und der Christian wird sicher, glaube ich, auch in das Thema einfallen, weil ich weiß, es liegt ihm auch sehr am Herzen. Aber ich glaube, das ist das, wo viele nicht dran denken, aber es ist essentiell für gerade für KI. Und das ist auch so ein Punkt, den man immer wieder einfordern muss. Wir haben teilweise selber, und ich erinnere euch an die Beginne vielleicht von Copilot in unserer eigenen Einführung, wir haben das Tool ausgerollt mit der Vorstellung, das ist so super interessant, die Leute werden das nutzen und da werden alle Szenarien erfunden werden und so weiter. Und dann ist das passiert, was, glaube ich, bei einigen Kunden auch dann passiert ist. Man spielt sich damit, man findet seine ein, zwei Szenarien, aber man nutzt vielleicht nur 10% oder 5% von dem, was das Ding kann. Und das war, glaube ich, dann der wichtige Knipser bei uns, dass wir auch selber die Erfahrung hatten, auch wieder frühzeitig, zu sagen, wir müssen unsere Leute auf die Reise mitnehmen. Wir müssen Mitarbeiterinnen motivieren und wir müssen Plattformen schaffen. Und das ist jetzt nicht, die meisten sagen, ah super, ja, da machen wir dann bitte ein Videotraining und dann haben wir das erledigt, sondern da ging es darum, auszuprobieren, also Promptatons, gegenseitiges Lernen, also Mitarbeiter zu Mitarbeiter, Mitarbeiter zu Engineering mit Sales, Sales mit Buchhaltung. Also diese Lernmethodiken auch zu implementieren, damit dieser Change auch stattfinden kann. Und das ist auch so ein Punkt. Wir haben in der KI-Verordnung, in der EU-KI-Verordnung zum Beispiel das Pflicht, jetzt auch Trainings anzubieten.
Korrekt, ja.
Ja. Und das Erste, auch jetzt wiederum, wenn ich mit vielen Leuten rede in unserem Umfeld, in Betriebsseiten, sagen, ah ja, na, da werden wir die drei Videos nehmen und dann wird das schon funktionieren. Das ist nice to have. So wird nicht der Change stattfinden, wenn die Leute wieder sich das Video anschauen, nebenbei was anders tun. Aber dieser wirkliche, das Verinnerlichen der Möglichkeiten, die mir KI bietet, das Lernen aus dem Prompting, das Transkribieren, das Aufsetzen von Agenten, das passiert mit klassischen über Video-Lernmethoden wahrscheinlich nicht mehr. Das muss ich in einem anderen Weg angehen. Und wir verlangen es witzigerweise immer wieder bei Freigaben, wo wir es nicht sehen. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, welches Microsoft-Produkt es war, aber dort war zum Beispiel auch ein wunderbare Möglichkeiten, was das alles kann und das hat irgendwas mit OKRs zu tun gehabt. Aber es war überhaupt kein Konzept dahinter, wie lernen es die Manager, wie lernen es die Mitarbeiterinnen, was unterscheidet es zu einem Performance-Diskussion. Also dieser Prozess war ganz einfach wichtig, das immer wieder mit zu beachten und auch einzufordern. Und ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig, ob wir rechtlich das Recht haben, es einzufordern, aber alleine die Diskussion, wo dann oft die Verantwortlichen sagen, ah ja, stimmt, wir haben eigentlich jetzt nur diese zwei Calls geplant und sonst war nichts. Und das ist auch das Schöne, als Betriebsrat, wenn ich mich als Sparringpartner anbiete und Interesse habe, dann nimmt es das Gegenüber im Regelfall immer auf bei uns. Also der sagt nicht, um Gottes Willen, das ist jetzt nicht dein Job, das zu bestimmen, sondern sagt, ah, warte mal, ihr habt die Erfahrung, wir haben das nicht geplant, lass uns gemeinsam überlegen, wie wir es machen können. Das finde ich auch so spannend, zumindest in unseren Unternehmen die Möglichkeit zu haben, nicht aufgrund meiner gesetzlichen Autorität, sondern aufgrund einer informierten Perspektive auch mich einbringen zu können. Das ist gerade bei Change eine wichtige, weil die oft ein bisschen vergessen wird aufgrund unserer Hektik und täglichen Änderungen und Nichtwissen der lokalen Strukturen. Das ist so ein bisschen die Thematik. Da funktioniert es immer gar nicht. Ja. Also wir haben da selber noch zu lernen, aber es geht immer mehr und wir haben immer öfter so kleine Erfolge aus meiner Sicht, wo man sagt, ha, das konnten wir beeinflussen, finde ich toll. Also wie gesagt, ich möchte auch nicht den Eindruck entstehen lassen, dass bei uns das alles reibungslos funktioniert. Tut's nicht, aber ich glaube, besser, immer besser und auch wir finden immer mehr Dinge, wo man Added Value bringen können. Ich glaube, das ist auch eine Pflicht eines Gremiums.
Was ich oft merke, ist, dass solche Trainings, Adoption Trainings, sehr oft bei der IT landen, um sie zu entwickeln und aus der IT-Prisma oder aus der IT-Brille quasi auch designt werden. Und man muss ganz ehrlich anerkennen, die IT hat ihre Aufgabe im Unternehmen, aber die weiß nicht immer, was das Business eigentlich macht. Was auch gut ist, also die muss es auch nicht. Ja. Das heißt, hier bei diesen Trainings auch berücksichtigen, dass gewisse Use Cases, Szenarien, wie auch immer man das jetzt nennt, vom Business kommen. Mhm. Weil die wissen, was sie tun. Und nur wenn das Training ihre Bedürfnisse oder ihren Mehrwert bietet, wird das auch ein Bringer sein. Ja.
Voll. Und ich sage auch, wenn ich ein breit aufgestelltes Betriebsratsgremium habe, dann habe ich im Regelfall Personen aus unterschiedlichen Businessbereichen drinnen, die dann auch sehr gut antizipieren können. Aber warte mal, das betrifft uns als Abteilung und extrapoliert dann einen Change zum Beispiel. Klar, wenn ich nur jahrelange Vollzeitbetriebsräte habe, dann habe ich auch noch eine Perspektive. Aber im Regelfall sind die Gremien so breit aufgestellt, dass ich aus vielen Businessbereichen wem habe. Und das hilft dann auch wieder in der Perspektive. Aber natürlich hilft es auch, und diesen Tipp gebe ich auch manchmal unseren Betriebsratsgremium als Unternehmen, es wäre schon auch gut, wenn sie IT-Know-how im Gremium hätten. Also wenn da ist was da ist, dann ist es in der heutigen Zeit, glaube ich, auch gut. Ist nicht überall möglich, Aber auch das wäre zum Beispiel eine Idee, wenn ich sage, ich stelle mein Team auf, versucht halt wem vielleicht auch zu haben, der sich da ein bisschen technischer oder vielleicht im Datenschutz gut ist oder so. Mhm. Das, also je breiter man aufgestellt ist, und das ist auch Diversität überall wichtig, befruchtet alle Bereiche, finde ich super spannend.
Ich glaube, man kann Erfolge fast nicht schöner beenden.
Ja.
Vielen Dank, Franz, vor allem für deine Insights und vor allem auch für das Ehrliche, dass es nicht immer reibungslos abbrennt, aber trotzdem immer auf Augenhöhe. Vielen Dank, dass du da warst.
Ich bedanke mich auch, dass ich da sein durfte. Als großer Fan dieses Podcasts muss ich mich ja auch outen. Das ist für mich der Podcast, den ich beim Laufen oder Walken immer wieder höre. War es für mich auch eine super Ehre, dass ich da sein durfte. Und danke auch für diese erst einmal großartige Runde und auch danke zu eurer Unterstützung, die ihr auch immer wieder in den Themen bietet. Also ohne euch wäre der Betriebsrats Roundtable auch nicht machbar, weil die Expertise ganz einfach von euch notwendig ist. Und vielen Dank dafür und es macht ganz einfach Spaß mit euch.
Und für jeden Zuhörer, dem das auch so gut gefällt, bei dem Franz, be a friend, tell a friend.
Ja.
Ja, genau. Ja, vielen Dank und in diesem Sinne das einzige Konstante.